¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo beim On der Info, dem 163. Bei uns in Deutschland ist Energiepolitik in aller Munde, sei es nun die deutsch-russische Ostsee-Pipeline, die drohende Klimakatastrophe oder brennende Atomreaktoren. Auch in Lateinamerika ist Energiepolitik ein wichtiges Thema, nicht zuletzt nach den Wahlkämpfen des vergangenen Jahres, in denen der Umgang mit Rohstoffen wie Gas und Öl ganz oben auf der politischen Agenda stand. Aber gibt es eine linke lateinamerikanische Energiepolitik? Welche Wege gehen Ecuador, Brasilien und Venezuela bei Erdöl und Agrotreibstoffen? Wir erzählen euch mehr in unserem Themenschwerpunkt. Außerdem berichten wir aus dem südchilenischen Patagonien, aus den Buchten der Insel Chiloé, wo sich Millionen von Lachsen in schwimmenden Käfigen tummeln. Was für Auswirkungen die industrielle maritime Massentierhaltung auf Mensch und Umwelt hat, erfahrt ihr in einer längeren Reportage. Die argentinische Band Soda Stereo war eine der bedeutendsten Rockbands Lateinamerikas der 80er Jahre. 1997 trennte sich die Gruppe, da die Musiker ihre Solokarrieren verfolgen wollten. Diesen Juni kündigte Soda Stereo an, wieder gemeinsam durch Lateinamerika zu touren. Heute begleiten sie uns aber erst einmal durch dieses Unterinfo.
Im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca bleibt die Lage angespannt. Am 16. Juli hatte sich die Oppositionsbewegung APO mit einer Großdemonstration mit mehreren 10.000 Menschen zurückgemeldet. Die Demonstration fand aus Protest gegen das kommerzialisierte Volksfest Guelaguetza statt und sollte der Auftakt für ein alternatives Fest sein. Doch sie wurde von der Polizei angegriffen und endete mit schweren Unruhen. Dabei wurden 40 Personen festgenommen und mehrere Menschen schwer verletzt. Während das offizielle Volksfest am vergangenen Montag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu Ende ging, wurden die letzten der 40 Gefangenen freigelassen. Jedoch liegen noch 10 Personen schwer verletzt im Krankenhaus, darunter der Lehrer Emerito Cruz. Die Polizei hatte ihn während der Demonstration verhaftet, verprügelt und schließlich mit einem Schädelbasisbruch an die Ambulanz übergeben. Er liegt noch immer im Koma und schwebt in Lebensgefahr. Am vergangenen Montag fand erneut eine Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern statt, die im Bundesstaat von Straßenblockaden begleitet wurde. Auch der Hauptplatz Zocalo in Oaxaca Stadt ist seit 2 Wochen wieder besetzt. Während die Stimmung in der Stadt als gut beschrieben wird, steigen die Drohungen gegen die linken Aktivisten und damit die Angst vor einem schmutzigen Krieg. In wenigen Tagen, am 5. August, finden Wahlen in Oaxaca statt. Die in der APO zusammengeschlossenen Bevölkerungsgruppen werfen dem Gouverneur Ulises Ruiz Korruption und Menschenrechtsverletzungen vor. Doch selbst durch einen monatelangen Ausnahmezustand haben sie ihn nicht von der Macht vertreiben können. Daher scheint niemand zu glauben, dass er abgewählt wird, zumal die anderen Parteien ebenfalls keine wählbare Alternative bieten.
Paraguay. Weltverband der Basisradios protestiert gegen Schließung von Radios. Der Weltverband der Basisradios AMARC protestierte Mitte Juli gegen die Schließung verschiedener Basisradios, die der paraguayischen Basisradiovereinigung Comunica angehören. Comunica ist ein Netzwerk von Basisradios und Mitglied im Weltverband AMARC. Ziele dieses Netzwerks sind unter anderem die Demokratisierung der Kommunikation und die Durchsetzung der Meinungsfreiheit in Paraguay. AMARC drückte Besorgnis darüber aus, dass die paraguayische Justiz als ein Instrument gegen die Meinungsfreiheit im Land missbraucht würde. Unternehmen würden Druck auf lokale Gerichte ausüben, welche daraufhin die Schließung der Basisradios anordneten. Dabei werde nicht beachtet, dass sich die Basisradios im Prozess ihrer Legalisierung bei den Behörden der Telekommunikation befinden. Im Dezember 2006 wurden 49 Lizenzen an Radiostationen vergeben. Die 37 Bewerber des Netzwerks Comunica erhielten jedoch keine Lizenz zuerkannt, obwohl einige unter ihnen bereits seit 13 Jahren Sozialarbeit leisten. Nachforschungen haben ergeben, dass 80% der Lizenzen an Mitglieder der Regierungspartei, religiöse Sekten oder Unternehmen vergeben wurden. Mexiko. Gefängnisse in Mexiko-Stadt erlauben homosexuelle Partnerbesuche. Die Generaldirektion für Prävention und soziale Reintegration des Bundesbezirks Mexiko-Stadt teilte mit, dass zum ersten Mal einem nicht-heterosexuellen Gefangenen und dessen Lebensgefährten ein intimer Besuch zugestanden wurde. In der Vergangenheit kam es zu Klagen von Häftlingen und Angehörigen, dass homo- und transsexuellen Paaren keine intimen Partnerbesuche gestattet würden. Die Menschenrechtskommission des Bundesbezirks Mexiko-Stadt hatte Anfang des Jahres darauf hingewiesen, dass die Verweigerung von intimen Partnerbesuchen aufgrund der nicht-heterosexuellen Orientierung gegen die Persönlichkeitsrechte des Gefangenen verstoße, genauso wie gegen den Gleichstellungsgrundsatz von Homo-, Hetero- und Transsexuellen. Nun begrüßte die Menschenrechtskommission die von den Strafvollzugsbehörden ermöglichten Verbesserungen, möchte aber weiterhin auf ein offizielles Dokument dringen, welches homo- und heterosexuellen Gefangenen gleiche Rechte schriftlich garantiert.
Con Im vergangenen Jahr wurden in lateinamerikanischen Ländern wie Bolivien oder Ecuador linke oder Mitte-Links-Regierungen gewählt. Dabei spielte im Wahlkampf gerade die Energiepolitik eine wichtige Rolle. Wie die Gewinne aus Erdöl und Erdgas zu verwenden sind, ist zum Beispiel in Ecuador oder auch in Venezuela weiterhin ein wichtiges politisches Thema. Doch wie gestaltet sich linke Energiepolitik in den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern? Wie steht es dabei um soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit? Venezuela ist bei der Neuausrichtung der lateinamerikanischen Energiepolitik eine treibende Kraft. Zur Konzeption, erklärt José Enrique Peña, Handelsattaché der Botschaft Venezuelas in Berlin.
Venezuela desde el año 2001 sí está desarrollando una política para que está generando la.
Seit dem Jahr 2001 verfolgt Venezuela eine Politik, die die Gewinne aus dem Erdölgeschäft zugunsten der sozialen und ökonomischen Entwicklung der venezolanischen Bevölkerung und Gemeinden einsetzt. Durch die absolute Kontrolle des Staates über die Energieressourcen entstehen neue Beziehungen zu unseren lateinamerikanischen und karibischen Nachbarn. Wir versuchen mit der kapitalistischen Logik im lateinamerikanischen Wirtschaftsmodell zu brechen. So möchten wir die Defizite ausgleichen, die in einzelnen Sektoren der Wirtschaften des Kontinents bestehen.
Diese Politik Venezuelas, die im sogenannten Petro-Caribe-Vertrag geregelt ist, ermöglicht es karibischen Nachbarstaaten, venezolanisches Erdöl auf Kreditbasis zu kaufen. Bei der Bezahlung akzeptiert Venezuela nicht nur Geld, sondern auch Güter und Dienstleistungen, wie zum Beispiel den Einsatz kubanischer Ärzte in Venezuelas sozialen Projekten. So profitieren beide Parteien von diesem Abkommen.
Doch gibt es andere Teile der venezolanischen Energiepolitik, die durchaus kritisch betrachtet werden, wie zum Beispiel eine geplante Gaspipeline von Venezuela über Brasilien nach Argentinien. Thomas Fritz vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika.
In dieser Größenordnung gibt es keine einzige Gaspipeline in der Welt. Diese großen Gaspipelines, das wissen wir, neigen dazu, öfter mal löchrig zu sein. Da läuft Gas aus, das versaut die Umwelt. Um diese Pipeline überhaupt bauen zu können, müssen Schneisen in den Urwald geschlagen werden. Ist das nicht eine Fortsetzung eines durchaus traditionalistischen Modells von Entwicklung, das auf Großinfrastrukturen setzt, die bestimmte Versorgungsweisen auch dauerhaft in der Zukunft festschreiben sollen?
Auch Brasilien hat im Energiesektor eine neue Großbaustelle. Die Regierung Lula da Silvas möchte den Atomreaktor Angra 3 fertigstellen, der vor 20 Jahren noch in der Bauphase stillgelegt wurde. Dabei gilt Brasilien in Europa häufig als vorbildlich im Bereich der regenerativen Energien. Dieses Image beruht auf der Energiegewinnung durch Wasserkraft und einer führenden Rolle im Bereich der Agrotreibstoffe. Die Staudammprojekte sind umstritten, da es durch die Überflutungen bei Großstaudämmen immer wieder zu Landenteignungen kommt und ökologische Folgen häufig gar nicht abgeschätzt werden können.
Aber auch die Agrotreibstoffe, hierzulande oft als Biodiesel verniedlicht, haben enorme soziale und ökologische Folgewirkungen. Der Lateinamerika-Referent der Caritas, Wolfgang Hees, erklärt dies für den Fall Brasilien.
Der am stärksten wachsende Sektor derzeit sind die Agrotreibstoffe mit den ganzen negativen Folgen, die es daraus gibt. Für Agrotreibstoffe werden weiterhin Regenwaldflächen abgeholzt. Es werden Bauern vertrieben von ihrem Land. Es gibt bei der Abholzung vom Regenwald Sklaverei, analoge Arbeitsverhältnisse.
Der Anbau von Pflanzen wie Zuckerrohr oder Soja, die sich für Agrotreibstoffe nutzbar machen lassen, lohnt sich erst bei großen Flächen. Damit fördern die Agrotreibstoffe den Großgrundbesitz, den Präsident Lula eigentlich mit einer Landreform zu Leibe rücken wollte. Global betrachtet treibt der Einsatz von Zucker, Soja oder Mais als Energielieferant auch noch die Lebensmittelpreise in die Höhe, da die Anbauflächen begrenzt sind und die Nachfrage nach Agrotreibstoff steigt.
Traditionellen Konzepten der Ausbeutung von fossilen Energieressourcen oder Großprojekten entgegnet die ecuadorianische Regierung mit einem neuartigen Vorschlag. Ecuador ist bereit, auf die Ausbeutung von großen Erdölvorkommen in einem wichtigen Naturschutzgebiet zu verzichten. Den Gesamtwert der Vorräte schätzt die Regierung Ecuadors auf 40 Milliarden Dollar. Sie geht von 70 Millionen Dollar Reingewinn pro Jahr aus, sollte sie das Erdöl fördern. Allerdings bietet die Regierung an, auf den Abbau zu verzichten, sollte ein internationaler Ausgleichsfonds zustande kommen. Das Modell erläutert Carlos Larrea von der Universität Simón Bolívar aus Ecuador.
Zu der Frage, warum die internationale Gemeinschaft Ecuador entschädigen sollte, wenn wir das Erdöl nicht ausbeuten, dadurch wird der Ausstoß von mindestens 400 Millionen Tonnen klimaschädlichen CO2 verhindert. Dessen Wert beziffert die Weltbank auf mindestens $13 pro Tonne. Das wäre doch ein Gewinn für die ganze Welt. Dies trüge dazu bei, Klimakatastrophen zu verhindern, das Klima der Erde zu verbessern und die Biodiversität zu erhalten.
Ecuador argumentiert mit einem aktiven Beitrag zum internationalen Klimaschutz. Würde besagtes Erdöl nicht abgebaut, käme es nicht zu den CO2-Emissionen und der Regenwald bliebe erhalten. Die Artenvielfalt in dem Naturschutzgebiet soll geschützt werden, genauso wie die indigenen Völker, die dort bisher ohne Kontakt zur westlichen Kultur leben. Ecuador möchte sich auf diese Weise am geplanten CO2-Handel beteiligen. Doch ob sich eine wie auch immer geartete internationale Gemeinschaft bereit erklärt, für verhinderte CO2-Emissionen zu zahlen, erscheint zweifelhaft. Schließlich könnten dann auch andere Länder für nicht abgeholzte Wälder und nicht gefördertes Öl Kompensationszahlungen fordern.
An den Beispielen von Brasilien, Ecuador und Venezuela zeigt sich, dass es die eine linke Energiepolitik in Lateinamerika kaum gibt. In Brasilien steht die Energiepolitik trotz linker Regierung in der Kontinuität der Energiepolitik seit der Militärdiktatur, die auf Großprojekte setzt und soziale wie ökologische Folgeschäden in Kauf nimmt. Venezuela bemüht sich um sozialen Ausgleich, sowohl im eigenen Land als auch mit seinen Nachbarn, möchte aber auf strategische Großprojekte nicht verzichten, auch wenn deren Nutzen zweifelhaft erscheint. Ecuadors Vorschlag schließlich ist durchaus innovativ, denn er stellt Umweltschutz und die Rechte indigener Gemeinschaften in den Vordergrund. Mit einer Umsetzung ist leider kaum zu rechnen, denn bis jetzt scheint die internationale Gemeinschaft nicht bereit, in einem solchen Maßstab für nicht ausgestoßenes CO2 zu zahlen. Letztlich stellt die Dimension der ecuadorianischen Forderung die Konzeption eines CO2-Handels vor enorme Probleme.
Lachsburger, Sushi, Regenbogenforellen aus dem Kühlregal im Supermarkt. Nie wurde auf der Welt so viel Fisch gegessen wie heute. Längst ist Lachs keine teure Delikatesse mehr, sondern wird massenhaft in sogenannten Aquafarmen gezüchtet. War Norwegen lange Zeit der unangefochtene Fischexportkönig, so kommen heute fast 40% der weltweiten Zuchtlachsproduktion aus dem südchilenischen Patagonien. Vor allem in den Buchten der chilenischen Insel Chiloé tummeln sich Millionen von Lachsen in schwimmenden Käfigen. Der Lachsboom hat das Leben auf der fünftgrößten Insel Südamerikas nachhaltig verändert. Nahezu ein Drittel der Insulaner arbeitet heute in Zuchtanlagen und Fischfabriken. Doch der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung blieb aus.
Wenn Kapitän Juan Carlos Marilla früher zur Arbeit fuhr, hatte er es nicht weit. An den Küsten seiner Heimatinsel Chiloé im Süden Chiles wimmelte es nur so vor Fischen. Heute muss der Skipper hunderte Seemeilen bis ins Südpolarmeer zurücklegen, um seine Netze zu füllen. Viele Faktoren beeinträchtigten die Arbeit der Fischer. Die Lachszucht, die Überfischung, der industrielle Fischfang. So müssten die Fischer immer weiter hinausfahren. Nur von den südlichen Fischgründen könne man noch ganz gut leben, aber die Zukunft sehe düster aus. Bereits heute verdingt sich ein Großteil der jüngeren Inselbewohner in der Lachsindustrie, wo stets neue Arbeitskräfte gesucht werden. Zuchtlachs ist nach Kupfer das inzwischen wichtigste Exportprodukt Chiles. Doch der weltweite Hunger nach Lachs hat an den Küsten Patagoniens sichtbare Spuren hinterlassen. Auf der Insel Chiloé sind viele Lagunen zu Laichbecken geworden. Schwimmende Käfige ankern wie stählerne Korallenbänke vor den Stränden. Der Kulturbeauftragte des Eilands, Luis Armando Bahamondes Vega, erinnert sich noch gut an die Anfänge dieser maritimen Massentierhaltung.
A contar de más o menos el año 1973, en que se produce el golpe militar en Chile, el gobierno militar de Pinochet abre todo lo espacio para que se introduzcan las salmoneras en Chile sin ningún tipo de compensación, solamente para que vengan y depositen aquí prácticamente nuestros mares, nuestras playas se entregan a estas empresas.
Von 1973 an, nach dem Putsch, öffnete die Militärregierung Pinochets den internationalen Lachszüchtern in Chile alle Türen, ohne jegliche Gegenleistung. Die Unternehmen hätten sich Chiles Meere und Strände unter den Nagel gerissen und alles leer gefischt, schimpft der Kulturbeauftragte und klagt:
Praktisch no tenemos recursos marinos. Se nos han barrido nuestra playa, por ejemplo. Nuestros pueblos que viven en el borde mar vivían de los pescados y los mariscos. Y los pescados que mis abuelos y mis padres, yo mismo comí, ya no lo estamos comiendo en el día de hoy, porque los salmones están terminando con todo lo que es la vida.
Wir, die wir am Ufer des Meeres wohnen, lebten immer vom Fisch und von Meeresfrüchten. Die Fische, die meine Großeltern, meine Eltern und ich einst aßen, gibt es schon lange nicht mehr. Die Lachse haben allem ein Ende gemacht. Nach Meinung vieler Umweltschützer hat die Lachszucht das Ökosystem der Region längst schwer geschädigt. Lachse sind keine Vegetarier. Um ein Kilo an Gewicht zuzulegen, müssen die Räuber das Zehnfache an Beute verschlingen. In den Aguafarmen übernehmen ferngesteuerte Fütterungskanonen diesen Job. Regelmäßig regnet es gepressten Fisch. Diese organischen Abfälle, Lachskot und auch der massive Einsatz von Chemikalien und Antibiotika verschmutzen massiv das Meer. Berufstaucher Jorge Rojas, der täglich die Gesundheit der Tiere für ein großes Lachsunternehmen überprüft, hält es bei der industriellen Lachszucht jedoch für unvermeidlich, Medikamente einzusetzen. Das müsse schon deswegen sein, um die typischen Krankheiten der Massentierhaltung zu kontrollieren.
Y para la producción industrial evidentemente se tiene que usar medicamentos además para poder controlar las enfermedades.
100.000 Lachse werden in 20 Meter hohen Rundkäfigen mit einem Durchmesser von 30 Metern gehalten. Immer mehr und immer billiger zu produzieren, ohne Rücksicht auf die Folgen. So sei nun mal der Kapitalismus, gibt sich Jorge Rojas fatalistisch. Das sei doch überall auf der Welt das Gleiche, nicht nur in Chile.
Kapitalismus, Kapitalismus. Es como ser ciego, si no uno no se da cuenta de eso. Eso es a nivel global, no es solamente en Chile.
Doch in Chile sind die Umweltauflagen bei der Lachszucht besonders gering. Auch deshalb zieht es internationale Fischmultis wie Pescanova oder Marine Harvest in die Gewässer Patagoniens. Ein weiterer Standortvorteil sind die niedrigen Löhne von weniger als 200 Euro im Monat, die einfachen Arbeitern auf den Aguafarmen gezahlt werden. Das Unfallrisiko bei den Wartungsjobs auf dem oft stürmischen Meer ist dafür ungleich höher. Auch deshalb kann der Kulturbeauftragte Bahamondes Vega nicht verstehen, warum so viele Jugendliche bei den Lachsunternehmen anheuern.
El hijo incluso abandona a temprana hora las escuelas, atraído y encantado por el salario que le ofrecen las empresas, que en todo caso el salario es el mínimo, es irrisorio. A fin de mes se va a poder comprar un nuevo vestuario, irse a las discotecas, ir a pasar un buen fin de semana.
Heute verlassen die Kinder früh die Schule, oft ohne Abschluss, angezogen von den Löhnen der Lachsunternehmen, dem staatlichen Mindestlohn wohlbemerkt. Das ist eine Illusion, aber genug für die Jugendlichen, um am Ende des Monats Klamotten zu kaufen oder in die Disco zu gehen und ein schönes Wochenende zu verbringen. Die Marktfrau Lilly gönnt der Inseljugend das bisschen Spaß. Sie selbst kann sich mit dem Verkauf von Algen und getrockneten Meeresfrüchten nur selten Restaurant- oder Kinobesuche leisten. Doch Lilly kennt die Geschichten der Arbeiterinnen aus den Fischfabriken. Streng geregelte Pinkelpausen, handfeste Einschüchterungen von Vorgesetzten, fristlose Kündigungen schwangerer Frauen.
Ich habe einen Familiar, der in einer Fabrik arbeitet, hat sich jetzt in zwei Fabrik verändert, weil die Sueldos sind malos. Sie machen 14 Stunden arbeiten und anstatt mit den Kolationen malen. Eso es lo que pasa con la fábrica, porque aquí no hay un cuidado en ese sentido con la gente obrera, que se den cuenta que la gente está abusándose de ellos. Y las horas extras que trabajan se pierden.
Lili berichtet von einer Angehörigen, die bereits in zwei Fischfabriken gearbeitet hat. Die Löhne sind mies. Dafür schuftet man 14 Stunden unter schlechten Bedingungen. Überstunden werden grundsätzlich nicht gezahlt. Die Arbeiterinnen seien kaum organisiert. Ihnen sei gar nicht bewusst, dass sie ausgebeutet werden. Jorge Rojas hat als professioneller Taucher bisher gut bei Lachsunternehmen verdient. Gerade hat er ein Angebot erhalten, weiter südlich in der Gegend von Aysén neue Fischzuchtanlagen aufzubauen. Bis 2010 will Chile die Nummer 1 auf dem Weltmarkt werden, jährlich mehr als 2 Milliarden Tonnen Lachs züchten. Auf Chiloé indes ist bereits kein Platz mehr für neue Aguafarmen. Taucher Jorge zieht nach seinen 2 Jahren als Fischdoktor ein zwiespältiges Resümee über das Lachsgeschäft.
Y los números indican que gracias a las salmoneras están esos ingresos per cápita. Evidentemente que esos ingresos per cápita no son reflejados en la calidad de vida de la gente, porque la torta se la lleva el dueño del local.
Statistisch betrachtet sei das Pro-Kopf-Einkommen in der Region stark gestiegen. Klar, den größten Teil von Kuchen würden die Lachsunternehmen einstreichen. Aber die Lebensqualität sei schon gestiegen, das Bildungswesen sei heute besser und durch den technischen Fortschritt sei das Leben angenehmer geworden. Aber reich habe es noch niemanden hier gemacht, für die Aguafarmen zu arbeiten. Und alles in allem wären die Menschen hier vielleicht besser dran, wieder die Felder ihrer Familien zu bestellen oder sich der Forstwirtschaft zu widmen. Kapitän Juan Carlos findet, dass sich die Insulaner ihre Zukunft nicht länger nur vom Lachs abhängig machen sollten. Ihm ist der Appetit auf Fisch generell vergangen. Ob große Fangschiffe auf hoher See oder Aguafarmen vor der Küste, für kleine Fischer wie ihn sei heute einfach kein Platz mehr. Ihnen bleibe vielleicht nur noch der Tourismus, denn in den großen Fischunternehmen wollen sie nicht arbeiten. Wir sind es gewohnt, in Freiheit zu arbeiten und wir wollen frei bleiben. Mit diesen Worten verabschiedet sich Kapitän Juan Carlos.
La pesca artesanal ya va en decadencia, puede ser el turismo lo único que lo va quedando a nosotros. Nosotros como pescadores, poco estudio y no queremos terminar trabajando en una pesquera porque somos libres y queremos seguir siendo libres.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.